Ja, ich bedanke mich sehr für die herzliche Begrüßung. Ich bin gerne hierher gekommen, weil ich die Arbeit dieses Zentrums sehr schätze. Ich möchte Ihnen auch zwei Dinge nennen, die ich sehr schätze. Eines ist etwas vielleicht ungewöhnlich für Sie jetzt, und zwar, das ist die Trauerfeierlichkeiten, die hier vom Zentrum gemacht werden, angeboten werden. Und zwar, weil ich in meinem Leben, ich musste schon oft Menschen beerdigen, ich weiß auch nicht warum, natürlich weil sie gestorben waren, aber dass ich das machen musste, war dann immer etwas ungewöhnlich für mich. Aber da habe ich erfahren, dass es eigentlich kaum andere Möglichkeiten gibt, Menschen derart mit dem Evangelium zu erreichen wie bei Beerdigungen, weil da kommen die Heiden und Moslems auch zu und nirgendwo wird so zugehört wie an dieser besonderen Schwelle. Und dass das hier derart betrieben wird, finde ich also eine tolle Möglichkeit, denn immer weniger werden ja Pfarrer gerufen, Menschen zu beerdigen. Das ist eben auch ein Symptom unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Und das andere ist, weshalb ich die Schule und die ganze Missionsarbeit hier so schätze, ist die biblische Grundlage, dass wirklich schriftlich festgehalten ist, dass das Wort Gottes unfehlbar ist. Dem kann ich auch zustimmen und ich bin sehr dankbar dafür, dass man diese Grundlage hier hat. Aber jetzt geht es um unser Thema, was uns als Christen erwartet. Die Formulierung ist sehr wichtig. Es geht also heute Abend nicht darum, was wir uns als Christen wünschen. Das ist doch mal was ganz anderes. Sondern das, was uns erwartet, also wo wir gar nichts zu können, was also auf uns zukommt. Ich bin nun nicht wie einige unter Ihnen hier ein Endzeitspezialist und will mich auch nicht in Dinge verlieren mit dem tausendjährigen Reich und alle diese Dinge, sondern Ihnen etwas Grundsätzlicheres mehr sagen, und zwar aus dem Hintergrund, aus dem ich komme, also 27 Jahre Journalismus, was man dort erlebt, was man Informationen bekommt und wo man das Gefühl hat, das könnte wichtig sein. Also ich hoffe, ich enttäusche nicht Erwartungen, die Sie haben, wo Sie sagen, aber dieser Vers fehlte, es werden viele Verse fehlen. Ich möchte meinen Vortrag entfalten in drei Punkten. Der erste Punkt ist, wer ist eigentlich Christ? Denn es geht ja um uns hier. Und wer entscheidet das eigentlich? Zweitens, was sagt eigentlich unser Herr Jesus Christus über unsere Zukunft? Und drittens, was ziehen wir aus beidem als Christen für Konsequenzen daraus? Erstens, wer ist eigentlich Christ und wer entscheidet das? Es geht also nicht um andere, sondern um uns. Und wir sind nicht irgendeine Bewegung, wie es viele Bewegungen gibt in dieser Welt, sondern wir sind Anhänger einer Person, Jesus Christus. Und diese Person hat vor 2000 Jahren mit 12 ungebildeten, also Nicht-Akademikern, ganz schlichten Leuten begonnen. Und es ist rein menschlich gesehen, eine Wahnsinnserfolgsgeschichte. Rein nominell, also dem Namen nach, sagt jeder dritte Erdenbürger, ich bin Christ. 1,9 Millionen. Und bevor wir jammern, wie schrecklich alles ist, auch unter den Christen, muss man das einfach auch mal festhalten. Diese Welt sähe ganz anders aus ohne diese Christen. Die Christen waren die Ersten, die dafür sorgten, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Die ersten humanitären Organisationen, sozialen Organisationen, sind nicht von Moslems, Hindus, Buddhisten, Atheisten ins Leben gerufen worden, sondern von Christen. Der Begründer des weltweiten Roten Kreuzes ist ein Schweizer gewesen und dieser Mann ist Generalsekretär der Evangelischen Allianz dort gewesen. Also man kann das durchaus mal positiv sehen. was aus diesen 12 Leuten ohne Titel, ohne irgendwelche Orden, ohne Studium geworden ist, ist eine Geschichte allergrößten Segens. In Deutschland sagen 2/3 aller Bürger, wir sind Mitglied einer Kirche und damit per Definition für die Statistiker, das sind Christen. Das Phänomen ist nur, dass sowohl die etablierten Kirchen, die beiden großen Volkskirchen, als auch, und das wird manche vielleicht erschrecken, die Freikirchen dramatische, zum Teil jedenfalls, Rückgänge zu verzeichnen haben. Es gibt nur eine einzige Freikirche, die einen ganz, ganz geringen Zuwachs hat, der Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Ansonsten sind auch die Freikirchen in Deutschland von Rückgängen betroffen. Und wenn es die Aussiedler nicht gäbe, dann wären diese Rückgänge bei den Baptisten, bei den Brüdergemeinden und bei anderen Freikirchen geradezu dramatisch. Aber immerhin 2/3 bekennen auch vom Finanzamt, wir sind Mitglied einer Kirche. Ist Deutschland nun doch noch irgendwie ein mehrheitlich christliches Land? In meiner Gemeinde waren 2 chinesische Studenten und für mich war faszinierend, sie sagten, wir haben noch nie eine Gemeinde gesehen, wir haben noch nie was von Gott gehört, wir wissen gar nichts. Ich habe sie danach dann zum Busbahnhof begleitet und da sahen sie an den Stellwänden Plakate, Sexplakate, eine Kampagne für eine Serie in der Bild. Deutschlands auflagenstärkstes Blatt. 12 Millionen Bürger unseres Landes lesen täglich dieses Blatt. Und wir standen davor und sie sagten, ja, das verstehen wir nicht. Ihr seid doch ein christliches Land. Bei uns, wir sind atheistisch und kommunistisch. Da ist das verboten. Wieso ist das in einem christlichen Land erlaubt? Und hier wird ein Grundproblem deutlich. Was ist eigentlich christlich? Auch wenn das für die Masse derer, die hier sitzen, eindeutig klar ist, für die Menge der Bürger, aber auch für die Mitglieder der Kirchen ist das durchaus nicht klar. Und da gibt es einen großen Streit immer wieder darüber, wer ist nun eigentlich Christ? Wer darf sich nun eigentlich so nennen? Wenn jedenfalls alle, die als Säugling oder später getauft wurden, automatisch als Christen zu bezeichnen wären, dann wäre Deutschland tatsächlich ein mehrheitlich christliches Land. Nach dem Neuen Testament aber ist das alles eindeutig. Da ist man Christ, wenn man eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat und die Gebote Gottes auch tatsächlich hält. Und die Bibel sagt ganz eindeutig, wer etwas anderes behauptet, der ist ein Lügner. Wer ist ein Christ in Deutschland? Eine sehr schwere Frage. Wie wollen wir das überprüfen? Nachprüfbar ist allein, wie viele sich am Zentrum des christlichen Glaubens, nämlich am Gottesdienst, beteiligen. Nach der neuesten Statistik besuchen ihn regelmäßig 7%, also jeder 14., 15. Bürger unseres Landes besucht regelmäßig den Gottesdienst. Katholiken eingeschlossen. Das heißt, selbst wenn man die Zahl der Kirchgänger gleichsetzt mit der Zahl der Christen, so muss man feststellen, nicht die 2/3 sind entscheidend, sondern wir sind eine kleine Minderheit. Und diese kleine Minderheit betet nun oft dann in jedem Gottesdienst im Vater unser, dein Reich komme. Wann kommt es denn nun? Unser Fahrtenbuch in die Zukunft ist die Heilige Schrift. Sie ist Gottes Wort, Das Neue Testament vollendet das Alte Testament und die Mitte ist Jesus Christus und wir haben eine wunderbare Jahreslosung, die lautet: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von daher haben nicht wir die Bibel zu korrigieren, sondern die Bibel korrigiert uns. Und wer, und das ist ja auch in freikirchlichen Kreisen zunehmend üblich geworden, anfängt an irgendein Wort Gottes ein Aber dran zu setzen, bekommt bald Probleme. Wenn ich irgendwo anfange, bei einer Bibelstelle zu sagen, da steht da zwar, aber das ist anders zu erklären, als man das so auf den ersten Blick denkt. Da steht da zwar, aber die Zeiten haben sich geändert. Man muss das heute anders sehen, bekommt Probleme, nämlich aus einem ganz schlichten Grund, weil ich mir dann die Frage stelle, was ist denn nun mit den Verheißungen Gottes? Müsste ich da nicht auch ein Aber dran setzen? Wir hatten in der Idee eine hochinteressante Debatte, und zwar die Bischöfin der größten deutschen Landeskirche sagte, also bei der Auferstehung, das stimme und dass Jesus sei tatsächlich leibhaftig auferstanden, aber so andere Sachen mit der Jungfrauengeburt und der Frauenordination, das sei alles zeitbedingt. Und zu unseren Lesern zählt auch der erste Theologieprofessor, der sich als Atheist bezeichnet, Professor Lüdemann aus Göttingen, und er schrieb einen herrlichen Leserbrief. Frau Bischöfin, also ich sehe das ganz anders. Die Auferstehung, das ist für mich Unsinn. Aber bei der Frauenfrage, da meine ich, das stimmt. Sie sehen, wenn ich irgendwo anfange, in der Bibel zu sagen, aber, bekomme ich große Probleme. Was ist dann? Stimmt das mit der Herr ist mein Hirte? Normalerweise würden 100% auch der liberalen Theologen sagen, das kann man in Anspruch nehmen als Wort Gottes. Warum eigentlich? Wenn ich bei anderen Worten Gottes sagen kann, aber, warum soll ich dann nicht, muss ich dann nicht hier auch aber sagen können? Der große preußische König Friedrich der Große musste mal in einem Kirchenstreit entscheiden. Ein Pfarrer aus Pommern sollte entlassen werden, weil er die Auferstehung leugnete. Jetzt musste er entscheiden, was nun? Der König war der oberste Bischof zu Zeiten der Monarchie. Und er entschied, der Pfarrer darf im Amt bleiben, am jüngsten Tag kann er dann ja liegen bleiben. Erster Punkt, wer ist eigentlich Christ und wer entscheidet das? Der zweite Punkt, was sagt Jesus Christus über unsere Zukunft? Vor rund 2000 Jahren ging Christus zu seinem Vater zurück und seit dieser Zeit warten wir darauf, dass er wiederkommt. Das heißt, wir haben seit 2000 Jahren Endzeit. Wenn ich jetzt das Wort künftig gebrauche, Endzeit, dann heißt das, es geht um das Ende der Endzeit. Und immer wieder wurde versucht, gerade auch von den bibeltreuen Christen, wobei ich dieses Wort ganz schrecklich finde, denn ein Christ ist bibeltreu, was soll er sonst sein? Und wenn nicht bibeltreu ist, ist per Definition des Neuen Testamentes gar kein Christ. Also, Christen haben immer wieder versucht, das rauszubekommen. Wann ist dieser Tag? Wann kommt Christus wieder? Im letzten Jahr war ein Bestseller auf der weltlichen Bestsellerliste, Bibelcode Nummer 2. Und zwar der Autor des ersten Bibelcodes, ein amerikanischer Computerexperte, Michael Drosnin, hatte ein Buch herausgegeben. Im Dezember 2002 wurde es vorgestellt auf einer Pressekonferenz in München und er sagte, man kann im hebräischen Text, da gibt es also geheimnisvolle Buchstabenfolgen, und die ergeben ganz eindeutig im Jahre 2006. Da kommt Jesus wieder, da ist das Ende der Welt. Das Problem dieses Mannes ist, wir brauchen ihn eigentlich gar nicht und seine Thesen. Denn in der Heiligen Schrift wird ganz klar gesagt, wann Jesus wiederkommt, welche Voraussetzungen dafür sind. Das heißt, wir brauchen diese geheimnisvolle Welt von Buchstaben, Folgen, die andere auch schon längst widerlegt haben, nicht. Sondern wir können das Wort Gottes, so wie es lesbar ist in deutscher Sprache, nutzen und erfahren es. Trotzdem, obwohl eigentlich alles ganz eindeutig ist, ist das Thema Endzeit auch unter den frommen Christen. Sie sind ja eine echte Ausnahme mit diesem Endzeit-Kompass. So etwas gibt es meines Wissens sonst nirgendwo. Also seien Sie dankbar, dass es Brinkerfeld gibt. Ein absolutes Tabu. Woran liegt das nun eigentlich? Es wird kaum über Endzeit gepredigt. Es gibt kaum Artikel über Endzeit. Ich möchte mal zwei Gründe nennen. Der eine Grund ist, dass wir in den 70er und 80er Jahren unglaublich viel Endzeitliteratur hatten. Es gab einen Boom von Endzeitbüchern. Nur das Fatale ist, alle diese Bücher haben sich geirrt, beziehungsweise die Autoren. Was wurde nicht alles auch in bestimmten Endzeitblättern, eins erscheint in Siegen, alles behauptet. Beim Golfkrieg hieß es, jetzt ist das Ende gekommen. Es war so gut wie alles falsch. Und das hat natürlich bei manchen dazu geführt, dass sie sagten, das ist eine so unsichere Kiste, deshalb will ich damit nichts zu tun haben. Das ist natürlich genauso verkehrt wie die falschen Spekulationen. Ein anderer Grund ist, dass vielen das Thema Endzeit unheimlich ist, weil sie dann mit liebgewordenen Vorstellungen, wie es denn werden könnte, aufräumen müssen. Das erlebe ich oft in Kirchen, in Landeskirchen, dass ihnen das Thema dort unheimlich ist, weil in der Bibel so etwas ganz anderes steht, als das, was man sich wünscht für das Ende. Die Friedensbewegung in der DDR hatte das Motto Schwerter zu Pflugscharen. Ein tolles Motto, steht in der Bibel, Jesaja 2. Das Problem ist, erst dann werden Schwerter zu Pflugscharen, wenn sich alle Völker zu Gott gewendet haben. Wenn sich alle Völker zum Herrn dieser Welt bekehrt haben. Erst dann wird das eintreffen. Das heißt, vorher wird es, wir haben es vorhin gehört, Matthäus 24, viele Kriege geben. Das ist natürlich für Menschen etwas Unheimliches. Oder wenn ich besonders an manche charismatische Kreise denke, die also von einer großen Erweckung ausgehen, in Deutschland, in Europa, weltweit. Für das Ende der Zeit ist leider nicht vorausgesagt, dass die Zahl der Christen zunimmt, sondern dass sie abnimmt. Und einer der heißesten Punkte ist natürlich, dass uns kein Freudenfestival vorher bestimmt ist für das Ende der Zeit, sondern Leid. Erst ganz zum Schluss wird eine neue Erde und ein neuer Himmel geschaffen. Erst dann wird Gott alle Tränen abwischen. Und das verwirrt natürlich viele. Und wenn man das erwähnt, dann sieht man teilweise entsetzte Gesichter. Ja, sind Sie also für Kriege? Freuen Sie sich, wenn geschossen wird? Natürlich nicht. Natürlich werden wir uns als Christen einsetzen müssen dafür, dass möglichst wenige Kriege passieren, dass möglichst wenig Streit ist. Aber wir können das Wort Gottes nicht umdeuten. Und die ständig auf den Lippen führen, auf Kirchentagen, diese wunderbare Bergpredigt, selig sind die Friedensstifter. Die sagen, das muss ja unbedingt von Jesus gestimmt haben, von Jesus herrühren. Kann man nur sagen, wieso eigentlich? Wenn das von Jesus kommt, warum soll denn das, was er Matthäus 24 sagt, von den Kriegen, die zunehmen werden, warum soll das denn dann nicht von Jesus sein? Das ist doch unlogisch. Ich möchte mal auf 5 Vorhersagen kurz eingehen. 2 sind merkwürdigerweise schon erfüllt. Und von 3 kann man sagen, das kann man unterschiedlich beurteilen. Die erste, und da ist Herr Breckerfeld berühmt für seine Israel-Thematik, dass die Propheten angekündigt haben, dass dann am Ende der Zeit die Juden aus allen Ländern wieder in ihre Heimat kommen können. Das hat 1948 begonnen, und zwar in einer weltweit einmaligen Verfahren, nämlich gegen die Interessen der Einheimischen und gegen die Interessen und Wünsche der Weltmächte. Wurde unter ausdrücklicher Berufung auf die Propheten ein neuer Staat gegründet, Israel. Eine zweite Sache, die sich gerade eben erfüllt, ist, Jesus sagt, dann wird das Ende kommen, wenn allen Völkern das Evangelium gepredigt wird. Noch vor 10 Jahren würde man sagen, ist eigentlich unmöglich. 60% der Menschheit hat noch nie die Heilige Schrift gelesen. 40% der Menschheit hat noch nie den Namen Jesus mal ausgesprochen gehört. Wie soll das möglich sein? In vielen Ländern kommen wir nicht rein. In Saudi-Arabien steht auf die Lektüre der Bibel in einem öffentlichen Gebäude oder Bus die Todesstrafe. Doch es ist jetzt möglich. Schon seit 5 Jahren gibt es die Bibel in modernem Arabisch im Internet. Das heißt, in Ländern, in die niemals ein Missionar kommen könnte, offiziell jedenfalls nicht, in der die Nutzung der Bibel verboten ist, kann man sie sich auf den Bildschirm holen und herunterladen. Und die Wycliffe Bibelübersetzer haben ein Programm entwickelt, das innerhalb von 25 Jahren, jetzt sind es noch 23, die sie brauchen, die Bibel in allen, also das Neue Testament, in allen Sprachen im Internet zur Verfügung steht. Dann ist, Jesus sagt ja nicht, es muss jeder Mensch, sondern wenn allen Völkern das Evangelium gepredigt wird. Hochinteressant, durch eine Entwicklung der Technik stehen wir sozusagen kurz davor, dass sich eine der Bedingungen, die Jesus nennt, erfüllt. 2 haben wir schon. 3 andere Kennzeichen für das Ende nennt Jesus. Orientierungs- und Gesetzlosigkeit, Desinformation und 5. Leid. Nach den Worten Jesu erleben wir am Ende der Zeit eine schnelle Aufeinanderfolge von Katastrophen wie Erdbeben und Terror. Das kann man natürlich unterschiedlich beurteilen. Die einen sagen, ohne die modernen Medien wüssten wir gar nicht von vielen Katastrophen. Und es erscheint uns nur so, als ob die Zahl der Katastrophen zugenommen habe. Ich kann das nicht beurteilen. Ich staune nur, wenn ich die Ereignisse dieser Welt vergleiche mit dem, was in der Heiligen Schrift steht, dass es unglaublich konkrete Angaben gibt. Wenn es da in Jesaja 2,15 heißt, in der Endzeit werden die starken starke Türme einstürzen, muss ich da nicht an den 11. September denken? Und es ist interessant, dass die Versicherung, die Rück in München, die für Katastrophenschäden weltweit zuständig ist, erklärt hat, dass in den letzten 3 Jahren so viele Katastrophen passiert sind wie nie zuvor, seit es diese Versicherung zumindest gibt, nämlich seit 1949. Gleichzeitig herrscht, so Jesus, am Ende der Zeit eine große Orientierungslosigkeit, die zur Gesetzlosigkeit führt. Nun sind die Christen aller Zeiten der Meinung gewesen, soweit wir das nachlesen können, dass in ihrer Zeit Orientierungslosigkeit herrschte und Gesetzlosigkeit. Aber es ist hochinteressant, dass ein Nichtchrist, ein Atheist, der gleichzeitig der bekannteste Philosoph in Deutschland ist der Gegenwart, Peter Sloterdijk, der in Karlsruhe an der Uni lehrt, sagt, das, was im Neuen Testament steht über die Katastrophen der Endzeit, das ist längst eingetroffen. Die Gegenwart ist noch viel schlimmer als das, was im Neuen Testament steht, sagt ein Atheist. Und er macht das in seinem Buchtitel, seinem neuesten Buch deutlich. Er sagt, im Neuen Testament ist ja als furchtbare Sache von Erdbeben die Rede. Im Grunde genommen ist alles viel schlimmer. Und sein Buchtitel heißt Luftbeben. Er sagt, wir sind weit über das rein Materielle, also dass Häuser einstürzen und Türme, da sind wir weit drüber hinaus. Jetzt geht's auch um das Geistige und um die totale Zerrüttung im geistigen Bereich. Und er sagt, wir haben eine Katastrophe, die er Sphärenkatastrophe nennt. Also eine Katastrophe unglaublichen Ausmaßes, die weit über alles hinausgeht. Und wie sieht diese Katastrophe aus? Er sagt, der entscheidende Wesenszug der Menschheit, ohne die es die ganze Menschheit überhaupt nicht mehr gäbe, ist die Zuordnung von Mann und Frau. Das hat immer funktioniert, seit es die Menschheit gibt. Und genau das ist im Eimer in der Gegenwart. Wir erleben eine unvorstellbare Homosexualisierung. Das Normale wird als unnormal erklärt und das Unnormale zum Normalen. Wir haben zwei Ministerpräsidenten in Deutschland, die Millionenmetropolen Berlin und Hamburg leiten, die sich öffentlich als homosexuell bezeichnen und Riesenbeifall dafür auf ihren Parteitagen bekommen haben, sowohl von der CDU in Hamburg, Ole von Beust, als auch Bobereit in Berlin mit seinem Spruch, ich bin schwul und das ist auch gut so. Das heißt, das, was die Menschheit zusammenhält, dass Mann und Frau aufeinander bezogen sind, diese Dualität, die ist kaputt. Und der Grund sieht er als Atheist, Sloterdijk betreut auch das Philosophische Quartett, die einzige Philosophiesendung im deutschen Fernsehen. Die Menschen seien immer mehr auf sich selbst bezogen. Früher nannte man das Egoismus, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Heute spricht man nicht mehr von langer Freundschaft, sondern von einem Episodenkumpel. Man hat keine Ehefrau mehr, sondern einen Lebensabschnittsgefährtin, also nur noch für bestimmte Zeit. Spätestens endet diese Lebensabschnittsgefährtin-Gemeinschaft dann, wenn sie Brustkrebs bekommt. Psychologen reden von einem Lusttotalitarismus, der uns beherrscht. Das Entscheidende ist, wo bekomme ich Lust? Wie kann ich diese Lust befriedigen? Und da ich nichts mehr vom Jenseits erwarte, muss ich natürlich das Diesseits voll auskosten. Und wir haben geradezu eine neue Religion mittlerweile. Das ist die Gesundheitsreligion. Sie haben es ja auch auf dem Titel Ihrer neuesten Ausgabe hier vom Breckerfeld. Doch was ist denn mit den vielen Alzheimer-Kranken? Den vielen Greisen, die es trotz Fitness und Gesundheitspillen gibt. Der Kölner Kardinal Meissner hat gesagt, die Hauptaufgabe der Zukunft wird sein, den Tod für Alte zu organisieren. Denn wenn man anfängt, in den ersten Lebensmonaten eines Menschen millionenfach umzubringen, warum soll man dann nicht am Ende des Lebens auch den Tod organisieren können. Es gibt geradezu schon Vorschläge, dass man bestimmten, ab einem bestimmten Alter Menschen Bestimmtes nahelegen soll. Doch schimpfen wir nicht auf die böse Welt. Das ist etwas, was mich in vielen frommen Kreisen stört, dass man immer sagt, oh, diese Welt, das ist ja ganz schrecklich. Das wissen wir doch, das steht doch in der Bibel. Wie sieht's aber unter uns als Christen aus? Wie kommt das, dass bei dem berühmtesten Quiz im Fernsehen von Günter Jauch 10 Kandidaten gefragt werden, wie lautet das Vaterunser, das Gebet, was Jesus gesagt hat, was wir beten sollen? Das betet, sagt er. Kein einziger hier in Deutschland aufgewachsener Bürger es aufsagen kann. Ist das nicht auch ein Versäumnis von uns als Christen? Dass wir viel zu wenig die Botschaft so weitergeben, dass sie überzeugend ist. Ich will damit sagen, sind wir nicht mitschuld an dieser Explosion des Bösen? Ich meine jetzt gar nicht die Volkskirchen. Da haben wir ja Beispiele vorhin gehört, was dort alles auch geduldet wird. Am Donnerstag war ich in einer evangelischen Kirche in Bremen ein Sextheaterstück aufgeführt worden, das wissen wir alles. Sondern schauen wir in unsere eigenen Kreise, dass wir gegen Sex und solche Geschichten sind, das ist klar. Aber was ist dann mit den anderen Dingen, die auch aufgezählt werden? Geiz. Was erlebe ich nicht in frommen Familien, wie über Erbschaften gestritten wird? Was erlebe ich nicht, wie alte Leute geizig sind und sich festklammern, als ob sie die Scheine mitnehmen könnten? Was erlebe ich nicht an unvorstellbarem Verhalten unter Verwandten? Wissen Sie, nach 27 Jahren, wo ich täglich hunderte von Nachrichten bekomme, die ich gar nicht alle lesen kann, ist für mich nicht der Durchmarsch durchs Rote Meer ein Wunder, das ist Kleckerkram, sondern für mich ist ein Wunder, dass unter diesen Frommen, die sich oft so schrecklich verhalten, noch ein neuer Mensch Christ wird. Wissen Sie, ich nehme oft einmal im Monat Urlaub von Christen als Idealeiter. Da sage ich zu meiner Frau, ich will heute nicht den Gottesdienst. Ich habe 6 Tage lang Christen erlebt. Ich will heute zu Heiden. Ich sage das mal so ganz emotional und dramatisch, weil wir immer die Welt, diese böse Welt, die sind schlimm, die sind geizig, die können nicht vergeben, nichts. Nein, es ist unter uns. Und wenn man dann anklagt, auch in unseren Kreisen, das ist auch für mich ein Phänomen, jetzt wieder am 9. November, da wird über die Schuld der Großväter, werden Gottesdienst in Siegen von der freien evangelischen Gemeinde, ein Gottesdienst, wir müssen die Buße tun für die Schuld unserer Großväter. Davon steht nichts im Neuen Testament und auch nicht im Alten Testament, dass wir zuständig sind für die Sünden von Toten. Sondern wir sind für die Sünden der Gegenwart zuständig. Und da begreife ich eines nicht. An jedem Werktag von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag werden jeden Tag, also 5.000 die Woche, Menschen umgebracht in unserem Land. Auch in Hagen, auch in Dortmund, auch in Lüdenscheid, auch in Siegen. In ganz normalen Krankenhäusern, teilweise in evangelischen Krankenhäusern. Sie werden abgetrieben. Sie werden gehindert am Leben. Sie sind Geschöpfe Gottes und sie werden umgebracht, selbst in kirchlichen Krankenhäusern. Und es ist kein Thema in unseren Gemeinden. Es unternimmt keiner was. Es gibt eine große freikirchliche Lebensrechtsbewegung, Anti-Abtreibungsbewegung, Pro Vita. Und der Chef hat nächste Woche, diese Woche liegt hier aus, in Idea steht in Idea, beklagt, wir müssen dicht machen. Die einzige freikirchliche Lebensrechtsbewegung macht Schluss, weil sich keiner für das Thema interessiert. Seit 1945 sind 8,6 Millionen Menschen in einem demokratischen Land, wo wir völlige Freiheit haben, dagegen zu protestieren, umgebracht worden. Aber wir sind alle fixiert auf die 6 Millionen Juden, die davor Natürlich ist das schlimm. Aber Gott fordert uns auf, Salz der Erde zu sein im Blick auf das Unrecht, das jetzt passiert. Und da erlebe ich ein wahnsinniges Schweigen. Meine Frau ist selbst Gynäkologin und ständig mit dem Problem der Abtreibung betroffen. Die wird verrückt, wenn sie sagt, können wir das nicht mal als Thema machen in der Gemeinde? Freie evangelische Gemeinde gehöre ich zu. Interessiert keinen. Das heißt, wenn wir uns nicht für die Geschöpfe Gottes, für die Ebenbilder Gottes einsetzen, wir, die wir wissen, dass es Ebenbilder Gottes sind, was für ein Recht haben wir dann, über die böse Welt zu schimpfen? Auch in unseren Kreisen, egal welche Probleme aufkommen, ist eine der Hauptpredigtthemen, immer wenn eine Katastrophe passiert, fürchtet euch nicht, heißt es. Ich würde das mal umdrehen und sagen, ist nicht mehr unser Thema, fürchtet euch nicht, sondern angesichts der Lage in dieser endzeitlichen Situation muss das Thema heißen, fürchtet euch. Fürchtet euch, ihr Christen. Und zwar von dem Gericht Gottes, denn darauf läuft doch alles zu. Und was heißt es im, wie heißt es im Hebräerbrief 10,31? Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es steht nicht im Neuen Testament, es ist, ich liebe euch doch alle, egal was ihr tut, ihr lieben Christen. In der Offenbarung 2,3 finden sich Briefe Gottes an 7 Gemeinden, jeweils typisch für unterschiedliche Gemeinden. Welcher Brief von diesen 7 gilt eigentlich, ist für uns geschrieben? In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, etwa der in die Gemeinde in Laodicea, ihr wird geschrieben, du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere, aber du bist lau, das ekelt mich an und ich werde dich ausspucken. Du hältst viel von dir und sagst, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Was bist du bloß für ein Narr? Du merkst gar nicht, wie es wirklich um dich steht und wie jämmerlich du dran bist. Arm, blind und nackt bist du. Wäre es da nicht an der Zeit, du würdest dich endlich um den wahren Reichtum bemühen? Ist das nicht unsere Situation? Es ist an die Gemeinde geschrieben, nicht an die Welt. Ein weiteres Kennzeichen für die Endzeit ist für Jesus die Desinformation. Wir kennen eher das Wort Verführung. Wir erleben auch hier etwas ganz Merkwürdiges. Wir sind nicht atheistischer geworden, sondern Religion boomt in Deutschland. Wir haben auch das rein statistisch ein Phänomen. 2 Millionen Bürger zählen sich in Deutschland zu Sekten. Wir haben aber insgesamt nur 1,5 Millionen evangelische Gottesdienstbesucher. Und davon ist 1 Million landeskirchlich. Das heißt, wir haben mehr, die an bestimmten Tagen zu Sekten rennen. Ist ja unterschiedlich, wann die ihre Tage und Gottesdienste haben, als in evangelische, und ob sie evangeliumsgemäß sind, weiß man oft auch nicht so genau, Gottesdienste. Das intellektuellen Magazin in Deutschland, Kursbuch, schrieb im letzten Jahr, wir haben in der Geistesgeschichte eine kardinale Wende der zeitgenössischen Philosophie zu verzeichnen, und zwar hin zur Religion. Und das Phänomen ist, Religion gilt als gut und die Wahrheitsfrage wird so gut wie gar nicht mehr gestellt. Kirchen veranstalten Tage der Weltreligionen, Friedensgebete der Religionen in Assisi und zu jedem Ramadan, also Fastentreffen, der Moslems gibt es kirchliche Erklärungen, wir haben, glauben doch alle an einen Gott. Merkwürdigerweise hat noch nie eine islamische Organisation erklärt, die Christen glaubten auch an Allah. Denn die wissen, das geht nicht. Dem im Koran steht eindeutig, dass Jesus nicht gekreuzigt und nicht auferstanden sei. Das sei eine Verfälschung durch die Christen. Damit wird aber die gesamte Erlösung bestritten, das wissen wir. Und Jesus sagt voraus, überall werden falsche Propheten auftauchen und viele verführen. Der württembergische Landesbischof Gerhard Meyer schrieb dazu in seinem Kommentar über die Johannesoffenbarung, Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde, Verführung spaltet sie. Verfolgung lässt das Echte hervortreten, Verführung das Unechte triumphieren. Einer der berühmtesten russischen Philosophen, Wladimir Solowjew, hat 1899, also vor etwas mehr als 100 Jahren, eine tolle Schrift herausgegeben. Die nennt sich Erzählung vom Antichristen. Und dieser Erzählung schreibt dieser russisch-orthodoxe Christ, am Ende der Zeit wird ein großer Herrscher auftauchen. Und dieser Herrscher wird ein ökumenisches Konzil einberufen, mit dem Ziel, alle Religionen zu vereinen. Was machen da die Christen? Und er schreibt in seiner Erzählung vom Antichrist, die Mehrheit der Christen macht mit, weil das so überzeugend ist, die Einheit. Nur wenige bekennen sich zu Christus und fliehen in die Wüste. So Solowjew in seiner Erzählung vom Antichristen. Ist das die Zukunft? Das Leid? Solowjew hat hier nur aufgegriffen, was im Neuen Testament steht. Denn da wird uns für die Zukunft genau das vorhergesagt. Dass das Ende der Zeit eine Zeit des Leidens ist. Wissen Sie, wie viele Menschen im Jahre 2002 umgebracht worden sind, nur weil sie an Christus festhielten? 161.000. Das heißt, an jedem Tag, also auch heute, 450 Christen weltweit, die in islamischen Staaten, hinduistischen Staaten, kommunistischen Staaten, jeder fünfte Mensch auf der Erde ist ein Chinese, lebt also in einer kommunistischen Volksrepublik, umgekommen sind, nur weil sie am Glauben an Christus festgehalten haben. Und wir können unglaublich dankbar sein in Europa und in den USA, dass wir bisher kaum davon betroffen sind. Aber es gibt durchaus ganz klare Anzeichen dafür, dass diese Zeit nur noch kurz sein könnte. Es gibt muslimische Organisationen in diesem Land, die zum Heiligen Krieg gegen die Christen aufrufen. Es gibt Entwicklungen, ich könnte das jetzt, aber die Zeit läuft mir davon, ausführen, wie diese Chips, die man einpflanzen kann, die schon seit 3 Jahren auf dem Markt sind, mit diesen Chips, die gedacht sind für Kinder von Prominenten, dass man weiß bei Entführungen, wo sie sind, die gedacht sind für Freigänger aus Gefängnissen, so ein winziger Chip wird hier eingepflanzt, weiß man so, wo immer sie sind. Mit diesen Chips kann man Bankautomaten benutzen, kann man das Licht anschalten, man braucht immer nur diesen Arm so zu halten, dass alles zusammentrifft und dann passiert etwas, was man haben will, dass man natürlich das missbrauchen kann. Wenn man künftig in Brüssel wird überlegt, das Bargeld abzuschaffen, nur noch mit Hilfe von Chips kann man dann etwas kaufen, dass wenn man diesen Chip einer Gruppe, die in Opposition ist, wenn man dieser Gruppe diesen Chip nicht gibt, dann hat man sie vom Leben ausgeschlossen. Man kann keine Verkehrsmittel mehr benutzen, weil sie nur noch anspringen mit Hilfe dieses Chips. Man kann nicht mehr einkaufen, man kann nicht mehr zum Arzt gehen. All das ist schon produziert, ist da. Und wir überlegen ja alle in vielen Diskussionen in der Politik, ob die Türkei EU-Mitglied werden soll. Wissen Sie, was im Personalausweis von Christen steht? Den wenigen türkischen Christen, da steht ein Code, 31. Jede Behörde, die den Ausweis kontrolliert, jeder Polizist, jeder Zollbeamter an der Grenze, der den Ausweis sieht, sieht, das ist ein Christ. Und das, was in der Offenbarung 20, Vers 4 steht, am Ende der Zeit wurde jeder gezwungen, auf der rechten Hand oder der Stirn ein Zeichen zu tragen. Niemand konnte Arbeit finden oder etwas einkaufen, wenn er das Zeichen nicht hatte. Das beginnt Wirklichkeit zu werden. Was ziehen wir als Christen drittens und letztens nun für Konsequenzen aus all den Dingen, die ich jetzt nicht mehr so ausführlich benennen kann? Wir müssen klar sehen, dass zwischen Bürgergemeinde und Christengemeinde eine immer größere Kluft entsteht. Das heißt, wir werden als Christen immer mehr gezwungen sein, Nein zu sagen zu dem, was unser Staat tut. Wir sollen ja der Obrigkeit gehorsam sein. Aber Gott hat ganz klar in der Heiligen Schrift aufgezeigt, was die Aufgabe der Obrigkeit ist, die Guten zu fördern und die Bösen zu bestrafen. Und wenn sich das umkehrt, dann gilt auch für uns, man muss Gott mehr gehorchen. Wir haben immer mehr Gesetze, wo wir als Christen sagen müssen, nein. Und die Zahl der Angriffe in Publikationen nimmt immer mehr zu. Ich musste halten hier auf der Autobahnraststätte und sah mir da die Zeitungen an. Das neueste Ausgabe von PM, das ist, viele kennen das vielleicht nicht, aber ist sehr verbreitet. 800.000 Auflage, ein populäres Wissenschaftsmagazin. Und was steht auf dem Titel der Februarausgabe? Die Bibel ist eine einzige Fälschung. Also hochinteressant, wie sich Spiegel und Fokus hatten zu Weihnachten, dass das alles, Fokus hat sogar geschrieben, Jesus sei wahrscheinlich eine Erfindung, also dass er überhaupt gelebt habe. Fokus, was als konservative Alternative zum Spiegel mal gegründet worden ist. Es ist interessant, wie wir hier diese Dinge erleben. Wir brauchen uns deshalb nicht zu fürchten. Das ist auch etwas, was häufig gemacht wird, im Blick auf die Endzeit, Furcht eingejagt. Ach was. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann, nämlich in der Hölle. Das heißt, es gibt viel Schlimmeres als den Tod. Der Tod ist doch unwichtig. Viel wichtiger ist angesichts der ewigen Ewigkeit, dass wir in der falschen Abteilung landen. Das ist wirklich schlimm. Oder das wäre wirklich schlimm. Das heißt, wir nähern uns, wenn wir so alles in allem uns das Ganze ansehen, immer mehr einer Zeit, die es schon mal gab. Nämlich der Zeit der Urgemeinde. Und in dieser Zeit, und das ist ein Phänomen, wie verhielten sich da eigentlich die Christen? Sie verhielten sich anders. Sie hatten ein Alternativprogramm. Damals war es üblich im Römischen Reich, dass wenn ein missgebildetes Kind auf die Welt kam, dann wurde es in die Kloake, in die Jauchegrube, Jüngere wissen gar nicht mehr, was das ist, geworfen. Alte Leute schickte man weg zum Sterben. Sie sehen, Abtreibung, die Gedanken, was machen wir eigentlich mit unseren vielen Alten und Alzheimer-Kranken? Muss da nicht irgendwie eine Lösung gefunden werden? Natürlich auf freiwilliger Basis, und die Pille, die sie tötet, zahlen wir auch. Und die Christen haben zugenommen in den ersten Jahrhunderten, weil sie anders waren, weil man ihnen Kinder gab, die misshandelt, die missgebildet waren, weil man ihnen Alte übertrug, weil man ihnen Behinderte übertrug, weil man merkte, die sind anders. Und da sehe ich die große Herausforderung für uns, nicht im Bekämpfen der Welt, sondern im Salz der Erde sein unter uns. Ein schottischer greiser Mönch wurde einmal von jungen Christen bedrängt. Alter, sagten sie, wir beten nun schon seit Jahren um eine Erweckung und wir spüren nichts. Wie fängt geistliche Erweckung denn an? Der alte Mann nahm ein Stück Kreide und ging zu dem ersten jungen Mann, der da stand, bückte sich und machte einen Kreis um die Füße dieses jungen Mannes und sagte nur die zwei Worte: mit dir. Mit jedem Einzelnen von uns fängt Erweckung an. Und vergessen wir nie, es gibt nicht vier Evangelien. Es gibt fünf. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und ihr oder mein Leben. Und da gibt es ja vieles zu überlegen in unserem Verhalten. Das muss jeder selbst entscheiden. Wo verhalte ich mich so, dass Menschen überzeugt sind davon, das lohnt sich mit dem Christsein? Wie ist das mit dem Verzeihen unter Christen? Ich erlebe das oft unter Heiden, dass das besser klappt. Wenn man da um Entschuldigung bittet, dann wird einem nicht 10 Jahre später noch erklärt, wie ich es bei Christen oft erlebe. Da war doch eine Sache mal vor 10 Jahren, wo du Mist gebaut hast. Ich bin heute Morgen aus Berlin gekommen. Ich hatte gestern Abend den Zug nicht mehr geschafft von einem Dienst in Berlin und stand am Bahnhof zu und hatte plötzlich den ganzen Abend Zeit. Das ist was ganz Seltenes. Und was macht man in der deutschen Hauptstadt, wenn man Zeit hat? Ich betete und als ich meine Augen wieder aufmachte, sah ich ein Plakat. Das war natürlich, ich bin kein Charismatiker, auch vorher schon da, aber ich habe es nicht gesehen, dass im Theater des Westens ein Musical läuft. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Les Miserables. Und ein Freund hatte mir gesagt, das ist ein ganz frommes Musical, das ist eigentlich unverständlich, dass sowas läuft in einem weltlichen Theater. Ich habe es ihm nicht geglaubt, ich dachte, der übertreibt. Und ich bin da rein, volle Bude, 1500 Leute, kostete auch ein Schweinegeld. Und dachte, naja, willst du es mal überprüfen, ob dein Freund recht hat? Die Geschichte spielt in der Französischen Revolution und ein junger Mann kommt nach 19 Jahren aus dem Gefängnis, hat nichts. Und er klopft bei einem Priester, Pfarramt. Der Priester empfängt ihn ganz freundlich und sagt, ja, Sie können hier an meinem Tisch Platz nehmen, Sie können hier essen, Sie können hier übernachten. Und als der Priester gerade mal raus war, nimmt er die silbernen Abendmahlskelche und haut ab. Betrügt diesen Priester, der ihm Gutes getan hat. Er geht zurück in die Unterwelt und die sehen in seinem Beutel diese silbernen Becher und selbst diese Unterwelt erkennt, das geht nicht, dass man Abendmahlskelche klaut. Und sie schleppen ihn zum Pfarrhaus, sie rufen den Priester heraus und sagen, hier, den lächelnd, dem du geholfen hast, ausgerechnet, der hat dich beklaut. Was macht der Priester? Der Mann liegt auf dem Boden, hinter ihm die Meute derer, die jetzt sehen wollen, dass der Priester dafür sorgt, dass dieser Mann ins Gefängnis kommt. Der Priester geht rein ins Pfarrhaus, holt 2 weitere Kelche und sagt vor der Meute, die giert, dass er den nun ans Messer liefert, Ach, ich wollte ihnen eigentlich noch zwei Kelche schenken. Völlig betröppelt haut die Menge ab. Sie hatte sich ja nun geirrt. Es war nicht geklaut, es war geschenkt. So musste sie glauben. Und durch diese Tat übergroßer Gnade bekehrte sich dieser Ex-Häftling, wurde ein Christ. Und dann wird in diesem Musical geschildert, was durch diesen Gnadenerweis, den ich auch so noch nie gehört hatte, dieser Ex-Häftling für Gutes tut in Paris, in Frankreich, wie sich vieles in seiner Umgebung ändert, wie Menschen durch ihn Christen werden. Und ganz zum Schluss sieht man, müssen Sie sich mal vorstellen, einen weltlichen Theater in der deutschen Hauptstadt, der Welthauptstadt des Atheismus, nirgendwo gibt es so wenig Christen wie in Berlin, singt er ein Lied auf dem Sterbebett, Herr, erlöse mich. Dieser Mann hat, dieser Priester und dann der, der Christ geworden ist, haben begriffen, worum es geht. Paul Deitenbeck hat das mal so ausgedrückt: Auf der Sterbeurkunde von Christen muss als Todesursache nur eines stehen. Gestorben an Herzerweiterung. Gestorben an Liebe. Und wenn ich so sehe, wie Menschen, wenn man das so hört, wie Menschen Christen geworden sind, dann ist das nicht in erster Linie durch Wahnsinnsevangelisation, sondern sie sind überhaupt erst zu einer Evangelisation gekommen, weil sie in ihrem Bekanntenkreis einen entdeckt haben, der glaubwürdig war. Der würdig war, das zu glauben, was er da sagte. Und dann kam sie zur Evangelisation und dann hat Gott ihr Herz umgedreht zu ihm hin. Aber das Erste war, dass irgendwo Glaubwürdigkeit herrschte. Und das ist für uns in der Endzeit unglaublich wichtig, dass wir das begreifen. Glaubwürdig, würdig zu glauben. Ich wollte Ihnen noch vieles sagen, aber es hieß, ich habe eine Stunde. Deshalb möchte ich schließen mit dem Ende der Endzeit, dem jüngsten Gericht. Da gibt es nun auch viele Theorien, ob Wiedergeborene da reinkommen oder nicht. Ich nehme das jetzt einfach mal so, dass wir da reinkommen. Und ich hatte immer Angst davor in meinem Leben. Seit ich Christ bin, ich komme aus völlig heidnischen Verhältnissen, hatte ich große Angst davor, weil das ja alles so dramatisch klingt. Habe ich das getan und jenes getan? Und ein Theologe, aus der in den 50er und 60er Jahren sehr bekannt war, Helmut Thielicke, dem habe ich mal meine Angst geschildert, als ich in Hamburg studierte. Wie ist das? Ich packe das alles nicht. Ich bin nicht so ein Superheiliger, der Gefangene besucht, der Hungrige nährt. Ich packe das nicht. Komme ich nun in die Hölle? Und dann sagt er, nein. Es gibt ein Kriterium. Wer durchkommt. Von Jesus selbst gesagt, Matthäus 10, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich einmal bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Was heißt das nun? Und Helmut Thielicke hat das mir in einem wunderbaren Bild deutlich gemacht und damit möchte ich schließen. Wenn wir dann einmal vor unserem Vater im Himmel stehen, da wird er auch sein, sein Sohn, Jesus Christus. Aber auch der Satan, Satanas auf Deutsch, der Verkläger. Und dann wird dieser Satan aufzählen, was ich alles in meinem Leben an Sünden getan habe, wo ich falsch gelegen habe. Eine Riesenliste wird das jedenfalls bei mir sein. Und dann wird Gott, der Vater, seinen Sohn fragen, stimmt das? Und dann wird Jesus, der ja die Wahrheit ist, natürlich sagen müssen, ja, das stimmt. War eine Nullnummer im Quadrat. Immer wieder gefallen. Immer wieder Mist gebaut. Immer wieder versagt. Aber er hat sich zu mir bekannt. Und deshalb wird er mit mir im Paradiese sein. Haben wir keine Angst vor dem Ende. Wenn wir uns an diesen Jesus Christus halten, dann wird er sich auch zu uns halten. Und dann brauchen wir keine Angst vor dem Sterben haben, vor dem Tod haben, sondern wir dürfen uns freuen darauf, im Paradiese zu sein. Da ist für uns eine Wohnung bereitet, ohne Miete. Da wird gefeiert, das Hochzeitsmahl ist das Bild dafür, ohne Rechnung. Sodass wir Christen die einzigen sind, die mit begründeter Hoffnung in die Zukunft gehen dürfen. Wir sind die einzigen, die sagen dürfen, ich weiß ja nicht, ob ich einen oder anderen von Ihnen nochmal wiedersehen oder Sie mich auf Wiedersehen. Wir sind die einzigen, die das sagen können, ohne zu lügen, ohne zu übertreiben. Deshalb dürfen wir uns im Blick auf die Endzeit freuen darauf, dass wir beim Herrn sein werden und dass es dort schön ist. Und dass wir alle die wiedersehen werden, die sich zu diesem Jesus Christus bekannt haben. Amen.